Also natürlich, ihr habt euch erkundigt, wer ich bin. Ich habe ja auch das Recht, mal zu erfahren, wo ich eigentlich dahin fahre. Da ich jetzt auch speziell hier noch nicht gewesen bin, bis Nürnberg bin ich mal gekommen, aber so in die, darf ich sagen, Provinz noch nicht so. So, und jetzt habe ich folgenden Text, das hat mich ja doch, das hat mich beeindruckt gefunden. Die historisch gewachsene Kleinteiligkeit Frankens. Historisch gewachsene Kleinteiligkeit Frankens war einerseits eine Schwäche. Fränkisch ist zänkisch. Andererseits aber auch eine Stärke, die in großer kultureller Vielfalt zum Ausdruck kam. Das erschwert die Identitätssuche bis heute. Franken ist kein flächenhafter Zustand, sondern eine Summe regionaler Binnendifferenzen. So sagt Hartmut Heller, der ist Professor für Landes- und Volkskunde in Erlangen, muss es vielleicht wissen. Ich bin gespannt. Also das habe ich gefunden zum Thema Identität über den Franken. Möglicherweise ist ja das, was die Identität eines Franken ausmacht, gar nicht in erster Linie das, was er ist, sondern vielmehr das, was er nicht ist oder wer er nicht sein will, ein Bayer. Vielleicht ist das eure Definition oder eure Identität als Franken. Also das muss ich noch ein bisschen rausfinden. Jetzt habt ihr einen neutralen Prediger eingeladen, der euch etwas sagt über Identität. So, da bin ich genauso gespannt wie ihr. Auch dann auf Reaktionen und auf Gespräche, die wir bestimmt im Laufe dieser Woche führen werden. Natürlich hat unsere Identität etwas mit unseren Wurzeln zu tun. Und da gibt es natürlich Volksgruppen, die so breit aufgestellt sind, wie das zumindest hier dieser Text vermuten lässt bei euch. Und es hat etwas zu tun mit unserem Elternhaus zum Beispiel. Meine Identität hat etwas zu tun mit meiner Erziehung. So wie ich mich benehme, das hat schon etwas zu tun mit meiner Erziehung. Es hat auch etwas zu tun mit der Bildung, also das, was man mir beigebracht hat. Das hat mit Identität zu tun. Es hat mit religiösen Fragen zu tun und vieles andere mehr, was in unserer Vergangenheit liegt und was in unseren Erinnerungen vorhanden ist. Ich habe mich gefragt, was ist, wenn jemand keine Erinnerung hat? Stellen wir uns mal vor, jemand hatte einen Unfall und er hat sein Gedächtnis verloren, eine Amnesie, wie man das medizinisch nennt. Er wird Leute fragen, kennst du mich? Haben wir irgendwann mal Zeit miteinander verbracht? Das ist ja Stoff, aus dem Filme gemacht werden. So jemand hat sozusagen seine Vergangenheit vergessen. Die Frage nach unserer Vergangenheit hat viel zu tun mit unserer Identität. Und ich wundere mich nicht darüber, dass es viele, viele Zeitgenossen gibt in unserem Land, überhaupt in Europa, sagen wir in der aufgeklärten westlichen Welt, die verzweifelt, auch ergebnislos auf der Suche nach ihrer Identität sind, weil sie ihre Vergangenheit schlichtweg vergessen haben oder vielleicht sogar ignorieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Identität als Menschen etwas mit unserem Schöpfer, mit Gott, mit diesem guten Gott, von dem ihr gerade gesungen habt, zu tun hat. Dass dieser Gott bestimmt hat, Menschen zu schaffen und dass wir aus seiner Hand hervorgegangen sind und dass unsere Identität etwas mit diesem Gott zu tun hat. Unsere Erinnerungen wie auch unsere Erwartungen im Blick auf die Zukunft entscheiden unsere Gegenwart, wer ich denn eigentlich bin. Wenn einer keine Erwartung hat, das ist ja genauso eine Katastrophe. Erwartungen treiben ja an, das mobilisiert, da hat sich einer was vorgenommen und er wird eine gewisse Energie aufwenden, das Ziel, das er sich gesteckt hat, auch zu erreichen. Aber was ist denn, wenn es keine Zukunft, sagen wir jenseitige Zukunft, gibt? Wenn wir hier leben und uns abstrampeln und am Ende doch alle zu Grabe getragen werden und gibt es Leute, die ihre Identität durch ihr Aussehen definieren und möglichst gute Figur haben. Also in spätestens 100 Jahren sind wir alle gleich schlank. Was hat das für einen Wert, wenn man großen Wert auf sein Äußeres legt? Was hat das für einen Wert, wenn wir viel an Mitteln sammeln, an Finanzen anhäufen und am Ende kann niemand etwas mitnehmen. Ist das, was unsere Identität ausmacht. So, das mal so ein paar einführende Gedanken. Wir reden von Gott und ich möchte dieser Tage über ein paar wichtige Texte aus der Bibel sprechen, die etwas mit Identität zu tun haben. Und der Schwerpunkt heute Abend wird eben dieses Stichwort sein, das da vorne steht, Würde. Wir als Menschen sind gewürdigt, als Geschöpfe Gottes zu leben. Ich möchte uns einen Text aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Und zwar aus dem 7. Kapitel. Also manche greifen zur Bibel, das möchte ich einfach auch mal so als einen Rat mitgeben. Es wird dann den anderen Abenden auch immer so ein Bibeltext sein, der dem Ganzen zugrunde liegt. Und wer eine Bibel zu Hause hat, bringen Sie die mit. Und lassen Sie uns mal gemeinsam reinschauen. Und das ist ganz gut, das so vor sich zu haben, vielleicht auch mal zu schauen, was vorher und nachher steht und so. Ich lese uns also aus Lukas Kapitel 7 den Abschnitt vor 10 Verse. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinen Diener zu heilen. Die Männer gingen zu Jesus und hatten ihn inständig gebeten, zu ihm zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und er hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg, doch als er nicht mehr weit von dem Haus des Hauptmannes entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Deshalb hielt ich mich selbst auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Und wenn ich einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. In dieser Stadt, in der wir uns hier befinden, in Kapernaum, ist Jesus kein Fremder. Dieser Ort am See Genezareth, im nördlichen Teil von Israel, wird auch seine eigene Stadt genannt. So lesen wir das im Matthäus-Evangelium. Dort wohnt Jesus. Und dort wirkt Jesus auch. Da, wo ich zu Hause bin, da nimmt man hoffentlich auch irgendwie etwas wahr von dem, was ich tue, wovon ich überzeugt bin. Das war bei Jesus allemal so der Fall, auch wenn er da nur zugezogen ist. Garantiert auch zugezogen aus beruflichen Gründen ist ein gewisser und ein gewichtiger Römer, ein Berufssoldat, der es bis zum Hauptmann gebracht hatte. Dieser Rabbi aus Nazareth, also ein jüdischer Lehrer, wie Jesus war, er zog umher und predigte. Und auf der anderen Seite dieser Centurio aus Rom, was haben die beiden gemeinsam? Ethnologisch gesehen nichts. Die beiden trennen Welten, die haben jeweils für sich eine ganz eigene Identität. Ganz im Gegenteil, die Römer damals waren Antisemiten. Die griechischen und römischen Schreiber, also in der Literatur kann man das feststellen, erzeugen also von großer Verachtung gegen dieses Volk. Man verbreitete über die Juden und ihre Geschichte die lächerlichsten und die boshaftesten Fabeln. Römer waren alles andere als judenfreundlich. Was sich in der damaligen Literatur und in der Gedankenwelt nirgendwo findet, ist der Begriff Menschenwürde. Also, dass ein Mensch, je nachdem, wo er herkommt, dass er einen Wert hat. Und dass jeder Mensch den gleichen Wert hat, ganz unabhängig von seiner Volkszugehörigkeit, seiner Hautfarbe, seiner Bildung oder anderem mehr. Nun, dieser Hauptmann geht über seine Schulbildung hinaus. Nochmal, es fand sich nirgendwo dieser Begriff der Menschenwürde. er muss zu der Erkenntnis gelangt sein, jeder Mensch hat seinen Wert. Sein Rang ist Centurio, so einer hatte knapp 100 Soldaten, einige Knappen und Diener unter sich. Und einer von ihnen, das erfahren wir hier, war krank. Und das war nicht so eine Sommergrippe oder eine noch viel schlimmere Männergrippe. Im Moment hat es mich auch ein bisschen erwischt, so ganz so gut geht es mir nicht. Sondern das war eine lebensbedrohliche Krankheit. Das heißt ja hier in diesem Text, er lag im Sterben. Jetzt wurden Sklaven damals eigentlich wie Sachen behandelt. Sachen kann man ersetzen, aber nein, hier steht, der Diener war ihm wert. Dieser Hauptmann ist reich. Reich an Einfluss zum einen, aber sicher auch an Geld. Er hatte eine Synagoge gesponsert, das haben wir gelesen. Und ich bin überzeugt davon, dass er alles getan hat, um seinem kranken Diener, der ihm wert war, um ihm zu helfen. Er wird alle möglichen Ärzte konsultiert haben, Mittel aufgewendet haben, damit dieser vielleicht junge Mann wieder gesund wird, auf die Beine kommt. Aber alles ohne Erfolg. Während das Fieber steigt, sinkt die Hoffnung und da hört er dann von Jesus. Er ist in einer ähnlichen Situation wie Sie. Sie erfahren heute und hier in den nächsten Tagen auch von Jesus. Dieser Mann, er hört von diesem Rabbi aus Kapernaum oder überhaupt in Galiläa war er unterwegs. Irgendwie per Mundfunk hat er mitgekriegt, dass dieser außergewöhnliche Gottesmann hier jetzt wieder in der Stadt war, damit erreichbar war. Und diese Nachricht weckt die Hoffnung dieses Soldatenführers. Der rennt zum Krankenbett und bittet seinen Diener, noch ein bisschen auszuhalten. Dann ruft der Älteste zu sich, also die Leiter der Synagogengemeinde, und bittet sie, Jesus zu bitten, den Jungen zu heilen, ihn wieder gesund zu machen. Er schickt diese Fürsprecher nicht, weil er selber zu beschäftigt gewesen wäre, weil er sagt, naja, das kann ich delegieren oder so, da bin ich mir zu fein oder ich habe Wichtigeres zu tun, sondern weil er nicht sicher ist, ob Jesus einen römischen Soldaten hören würde, überhaupt auf sein Anliegen eingehen würde. Wenn wir unseren Nächsten wichtig nehmen, er ist ihm wert, so heißt es. Die Ältesten sagen zu Jesus, er ist ihm wert. Wenn wir unsere Nächsten, wer auch immer das ist, vielleicht ein Angestellter bei Ihnen in der Firma, einer aus der Nachbarschaft, der Ihnen zwar manchmal auf die Nerven geht, weil der Hund ständig kläfft oder der Motorsäge da rumhantiert, wenn Sie es nicht gebrauchen können oder so. Wenn wir unsere Nächsten, wer auch immer das sein mag, wichtig nehmen würden und wir uns selber nicht so wichtig nehmen würden, denn das ist eine zweite Aussage, die wir hier von ihm erfahren in Vers 6. Ich bin nicht würdig, sagt er. Er ist ihm wert und auf der anderen Seite, ich bin nicht würdig. Dann wäre der Weg frei für einen respektvollen, menschenwürdigen Umgang miteinander. Und das brauchen wir in unserer Gesellschaft so sehr. Unsere Gesellschaft ist durchsetzt von Neid, durchsetzt von Besserwisserei, von Rechthaberei, durchsetzt von unterschiedlichsten politischen Überzeugungen und die versucht man mit aller Gewalt dem anderen dann auch vor den Latz zu knallen. Respekt, das ist ein Begriff, der uns in großen Teilen unserer Gesellschaft fremd geworden ist. Bei diesem Mann sehe ich, er war ihm wert, er hat den anderen als Menschen erkannt und er selber sieht sich als nicht so wichtig, als unwürdig an. Trotz seines Standes, es war ein Hauptmann der römischen Armee, der hatte Autorität. Seines Standes und offensichtlichen Wohlstandes ist der Hauptmann imstande, als Bittsteller zu kommen. Er, der sonst normalerweise Befehle ausgibt, er muss jetzt eine Bitte aussprechen. Und das ist nicht so einfach. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich unabhängig sein. Sie sind in der Lage, selbstständig zu denken, sind in der Lage, selbstständig zu arbeiten. Vielleicht sind Sie finanziell unabhängig und wenn Sie Karriere gemacht haben, wenn Sie es zu etwas gebracht haben und man muss sich ja für jeden Cent irgendwie krumm machen und so, da fällt einem ja nichts in den Schoß, dann schleicht sich schnell so ein gewisser Stolz ein auf das, was wir geleistet haben, weil wir es ja zu was gebracht haben und weil wir erwarten, dass andere das auch honorieren mit einem gewissen Aufblick zu uns. Stolz aber ist das größte Hindernis, zu Gott zu kommen. Das ist meine Überzeugung. Stolz, unser erhabenes Getue, ist das größte Hindernis, mit diesem Jesus, von dem wir hier reden, in Kontakt zu kommen. Wir lesen mal in einem Brief im Neuen Testament, Jakobusbrief, Kapitel 4, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt Gott aber seine ganze Gunst, seine Gnade. Und genauso wie dieselbe Sonne Wachs schmilzt und Ton härtet, so macht dieselbe Botschaft von Jesus Christus, von der wir reden, das Herz des Demütigen weich, das des Hochmütigen aber hart. Und es mag sein, dass manche sich das anhören, dass es einen Gott gibt, der uns liebt und dass er in seinem Sohn Jesus uns nahe kommen will, die sich dagegen wehren, weil sie sagen, ich brauche das nicht. Ich bin autonom und ich bin nicht angewiesen auf die Hilfe von einem vermeintlichen Gott, von dem ich noch nicht mal so genau weiß, ob der überhaupt existiert. Dieser Hauptmann, von dem wir gehört haben, der eine militärisch gehobene Stellung innehat, der ist demütig. Also wir haben zum einen seine humane Seite kennengelernt, daran, dass es ihm nicht egal ist, wie es seinem Diener geht. Und das nicht nur, weil der ihm jetzt nicht mehr zur Verfügung steht und ihm nicht mehr die Springerstiefel putzen kann oder so, sondern weil er als Mensch ihm wert war. Dann haben wir gesehen, dass er sich selber zurücknimmt, diese Demut. Und als drittes erkennen wir auch seine religiöse Seite. Dieser Römer steht dem jüdischen Glauben nicht ablehnend gegenüber, ganz im Gegenteil. Seine Gesandtschaft, die er jetzt zu Jesus schickt, sind die Ältesten der jüdischen Gemeinde, also Gemeindevorsteher, angesehene, würdevolle Männer des Judentums. Und die hätten das garantiert nicht mit sich machen lassen, wenn der so ein Besatzerscheusal gewesen wäre. Sie gehen, sie lassen sich von ihm schicken und das zeigt, dass er großes Interesse an ihrem Glauben hat, an ihrer Religion. Sie stellen ihm ja das Zeugnis aus, er liebt unsere Nation. Er liebt also den Einzelnen, diesen jungen Mann in seinem Haus, und er liebt die ganze Gruppe. Nun, den Einzelnen kennt er ja. Und manchmal ist das so, dass es Menschen gibt, die uns sympathisch erscheinen. Und in gewissen Fällen fällt es uns nicht allzu schwer, jemanden zu lieben und ihn zu achten und so. Aber eine Nation, er liebt unsere Nation. Eine Nation, der er selber gar nicht angehört, die konnte er ja gar nicht alle kennen. Die Juden, die als kollektive Gruppe, die kannte er nicht persönlich. Er unterstützt diese Menschen aber ohne Ansehen der Person, ohne dass er genau sagen kann, wer das im Einzelnen ist. Und das ist kollektive Liebe. Liebe ohne Verdienst. Liebe, wie wir sie eigentlich von Gott her kennen. Lesen wir in einem ganz bedeutenden Vers im Neuen Testament. So sehr hat Gott pauschal die Welt geliebt. Da gehört jeder mit dazu, auch dein Nachbar mit der Motorsäge. Da gehören diese ganzen Flüchtlingsströme, die nach Europa gekommen sind, dazu. Jeder Einzelne, die gehört zu dieser Welt, weil das Menschen sind, genauso wie du und ich, die denselben Wert haben wie du und ich. Gott liebt diese Welt, ganz egal, wer es im Einzelnen ist. Und er hat für diese Menschen seinen Sohn Jesus gegeben. Und dann lesen wir in diesem Vers weiter, damit jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da ist ja die ganze Botschaft der Bibel in diesem einen Vers zusammengefasst. Gott hat die Welt, diese große internationale Nation geliebt und hat das unter Beweis gestellt, indem dass er Jesus in diese Welt geschickt hat. Jesus, der aus Liebe kam, der sich uns genähert hat, der auf unser Niveau gekommen ist, um Menschen persönlich zu begegnen und zu erretten. Jesus, der Name Jesus bedeutet, Gott wird retten. Das war seine Mission. Mit diesem Auftrag ist Jesus in diese Welt gekommen. Die Juden sagen also zu Jesus, dass dieser Hauptmann würdig sei. Mit anderen Worten, er ist es wert oder er verdient es, dass du ihm diese Bitte erfüllst. In Kapitel 10, Vers 7 kommt dieses Wort nochmal vor. Also das wäre so ein Fall, wo sie mal drei Kapitel weiterschlagen können. Dasselbe Wort nochmal, im Griechischen auch. Und da heißt es, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Er ist es ihm wert, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Würdig ist also wie ein Gleichheitszeichen. Der Lohn ist gegenüber der Arbeitsleistung angemessen. Ich weiß nicht, ob Sie das für sich persönlich so auch sagen könnten. Sie haben vielleicht so einen Arbeitgeber, ob der Mond. Aber das bedeutet würdig. Es ist ein Gleichheitszeichen. Das entspricht einander. Also da ist eine Leistung und die wird entsprechend genau nach diesem Wert honoriert und eben auch bezahlt. Die Juden sagen also, er hat so viel für uns getan, Jesus. Er liebt unsere Nation, er hat diese Synagoge bauen lassen. Jetzt aber ist er mal dran, tu auch mal was für ihn, Jesus. Und da sie inständig bitte sagen, geht er mit ihnen. Jetzt hat offensichtlich dieser Zenturion nicht damit gerechnet, dass der Mann zu ihm kommt. Also es ist ja peinlich, ein angesehener Prediger kommt zu ihm nach Hause und dann eben jüdisch, eher römisch und so. Dann beauftragt er schnell ein paar Freunde, haltet ihn auf. Und so treffen dann in der Stadt, mitten in der Stadt, diese beiden Truppen aufeinander, die Ältesten zusammen mit Jesus und die Freunde des Hauptmanns mit einer neuen Nachricht. Und von diesen erfährt Jesus und von diesen erfahren wir, eine Ungereimtheit, und vielleicht ist es Ihnen schon vorhin beim Lesen aufgefallen, der Hauptmann lässt mitteilen, ich bin nicht würdig. Weder, dass du unter mein Dach kommst, sagt er in Vers 6 und Vers 7 nochmal, noch, dass ich zuvor zu dir kam. Ich bin nicht würdig. Die Leute, die der Hauptmann aber jetzt schickt, sagen, die Juden, sie sagen genau das Gegenteil. Sie sagen, er ist würdig. Was stimmt denn jetzt? Ist er nicht würdig, wie er sagt, oder ist er würdig? Also zwei widersprüchliche Aussagen hier in wenigen Versen hintereinander. Und ich gebe das zu, die Bibel widerspricht sich manchmal. Das ist so ein Fall, also es sind ja zwei völlig entgegengesetzte Aussagen. Man muss das natürlich immer im Zusammenhang sehen. Wer redet hier und müssen abwägen, wird vielleicht so eine der Aussagen ein bisschen revidiert und richtig gestellt. Ist er würdig oder nicht? Das ist der Widerspruch. Für Jesus ist das offensichtlich keine Frage. Er ist schließlich auf dem Weg zu diesem Mann. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass dieser Mann ihm die Würde wert ist, die Mühe wert ist, sich auf den Weg zu machen und zu ihm zu gehen. Die Zurückhaltung des Offiziers hat damit zu tun, dass er ein Heide ist und damit, dass er genau weiß, dass Juden normalerweise nie heidnische Häuser betreten, um sich nicht zu verunreinigen. Deswegen sagt er, ich bin nicht würdig, kannte sich also gut aus. Jetzt reden wir von uns. Sind Sie würdig? Oder du, der du jünger bist du würdig? Vielleicht geht es Ihnen oder dir wie dem Mann und du sagst, ich bin es nicht. Weshalb auch immer. Du bist irgendwie geknickt. Du hast Erfahrungen gemacht, die dich irgendwie in die Knie gezwungen haben. Hast deine Grenzen kennengelernt, deine Fehler und deine Unfähigkeit, deine Ohnmacht. Kommst dir vielleicht manchmal vor wie eine Null. Sitzt hier heute Abend in der letzten Reihe oder so. Manche verkriechen sich ja ganz bewusst, weil sie sagen, bin ich würdig. So. Die Wichtigen sitzen vorne, das ist ja der Fall. Andere dann so, kann man das hier genau ablesen, wer sich für würdig. Manche sind auch sehr, sehr demütig, kann sein. Aber lassen Sie mich mal vorrechnen. Null plus Gott, das ist doch ganz passabel, oder nicht? Mancher kommt sich vor wie eine Null und erkennt, ich habe versagt und sieht ein, dass da Fehler gelaufen sind und ich weiß, wie man die wieder gut machen soll. Aber Null plus Gott, das ist viel. Gott ist gut und Gott ist groß und Gott ist mächtig und Gott ist barmherzig und voller Liebe. So sehr hat Gott den Einzelnen geliebt, dass er auch für den Einzelnen Jesus geschickt hat. Weißt du, Gott ist es, der dir deine Würde verleiht. Die unantastbare Menschenwürde, von der ja auch unser Grundgesetz redet, die können wir uns nicht selbst zulegen. Die ist uns gegeben von Gott. Auf welche Weise willst du dir die Würde denn selber beschaffen, kaufen oder wie willst du das machen? Wenn es keinen Gott gäbe und wenn der Mensch eben nicht nach seinem Bild erschaffen worden ist, Gott ganz bewusst wollte, dass wir eben diese Erde bevölkern als seine Leute in dieser Welt. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn wir nicht im Bilde Gottes geschaffen sind, dann darf der Mensch sich auch nicht einbilden, irgendetwas Besonderes zu sein. Humanismus, das wäre doch geradezu arrogant, von Menschen im Gegensatz zu Tieren zu reden. Ich hatte vor anderthalb Jahren ungefähr eine Diskussion mit dem vielleicht namhaftesten Atheisten in Deutschland, Philipp Möller, der hat das neueste Buch, was er rausgegeben hat, Gottlos glücklich, hat damals diese Buskampagne hier nach Deutschland geholt, ja, mit höchster Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott und so, und setzt sich also nach Kräften dafür ein, den Leuten diese Last, wie er das nennt, zu nehmen, es gäbe einen Gott und so. Also in vielen Talkshows ist er aufgetreten, jetzt bin ich eingeladen worden nach Berlin, von so einer Nachrichtenagentur, ob ich als einer, der also als Theologe anderer Überzeugung ist, als Möller, ob ich mit ihm ein Streitgespräch führen wolle. Ganz gut ging es mir nicht, als ich dann nach Berlin fuhr und in der Nacht alleine in meinem Hotelzimmer durchdacht habe, was kann man da. Aber eine der Aussagen, die es war übrigens ein wirklich freundliches Gespräch. Während dieser einen Stunde, die wir hatten, da haben wir uns gezofft, ja, aber vorher und hinterher, der hat mich hinterher noch zum Bahnhof gebracht und so und ich habe ihm noch Gottes Segen gewünscht. Er war ein bisschen unsicher, sagte, danke Ihnen auch und so. Aber eine seiner Aussagen während dieser einen Stunde war, ich setze mich für Menschenrechte von Menschenaffen ein. Das ist die Konsequenz daraus, wenn wir sagen, wir sind nicht als Krone der Schöpfung oder als dieser letzte große Schöpfungsakt aus der Hand Gottes hervorgegangen, wo er sagt, ich vertraue euch diesen Planeten an, ich gebe euch eine Verantwortung. Ihr seid in meinem Bilde erschaffen worden. Also die ehrlichere Philosophie wäre der Animalismus. Von Humanismus dürften wir eigentlich gar nicht reden, wenn wir nicht an Gott glauben. Und der postmoderne Mensch, oder vielleicht sind wir noch eine Generation weiter als postmodern, jedenfalls wird in unserer Gesellschaft immer mehr die Existenz der Seele geleugnet, dass es eben etwas gibt, außer den beschränkten Jahren, in denen wir hier unterwegs sein. Und die Konsequenz daraus, die drückt ein junger Crunch-Rocker so aus, er hat geschrieben, ich gehöre zur Generation des unbeschriebenen Blattes. Ich habe keinen Glauben. Ich habe keinen Anschluss an eine Gemeinschaft. Ich verfüge über keine Tradition oder dergleichen. Ich bin verloren in dieser weiten Welt. Ich gehöre nirgendwo hin. Ich habe absolut keine Identität. Das ist ernüchternd. Und das ist ja sehr ehrlich, was dieser junge Mann hier zum Ausdruck bringt. Wenn das also unsere Lebensüberzeugung ist, letztendlich hat es alles keinen Sinn. Wo gehe ich hin? Da ist eben diese Vergangenheit nicht mehr, von der wir am Anfang gesprochen haben. Und er hat keine Hoffnung auf eine Zukunft in der Gegenwart Gottes. Die Würde des Menschen ohne Gott ist antastbar, nicht unantastbar. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre hat ja gesagt, wenn es Gott gibt, dann ist der Mensch ein Nichts. Verstehe schon, wie er das gemeint hat. Wenn Gott so also übermächtig ist, wer ist dann schon der Mensch? Aber ich bin überzeugt, das Gegenteil ist wahr. Wenn es Gott nicht gibt, dann ist der Mensch ein Nichts. Dann ist der Mensch das Resultat eines kalten, sinnlosen Zufalls. Mehr sind wir doch dann nicht. Dann haben wir kein Ziel, dann haben wir keine Bestimmung und haben letztendlich keine Würde. Gott ist es, der einen Menschen zum Menschen macht und der dir deine Würde verleiht. Und du oder sie sind es ihm wert gewesen, dass er das Leben seines Sohnes als Preis für sie bezahlt hat. Sind sie würdig? Ganz offensichtlich. wenn Gott einen so hohen Preis bezahlt hat. Würde heißt Wert, haben wir gesagt. Stell mal vor, jemand bietet Ihnen ein Auto an, ja? Irgend so eine Karre, 5.000 Euro will er dafür haben. Dann gehen Sie hin, fahren hin und inspizieren das Auto, machen eine Probefahrt. Und wenn Sie der Auffassung sind, also das, was da vorhin steht, das ist diese 5.000 Euro wert, dann zahlen Sie und diese Karre gehört Ihnen. Gott sieht uns und hat nach reiflicher Kalkulation entschieden, seinen Sohn für uns als Gegenwert zu zahlen. Jesus ist das Lösegeld, dass Menschen freigekauft werden aus der Sünde. Jesus gab sein Leben. Und das ist Grund genug, voller Überzeugung zu sagen, Gott würdigt uns. Ja, Gott würdigt uns wirklich. Als Sünder mögen sie geknickt sein, aber als ein erlöster Sünder, der den Retter Jesus Christus persönlich kennengelernt hat, können sie aufrecht gehen. Und dann können sie Lieder singen, voller Überzeugung, Gott ist gut. Einige haben mitgesungen, andere nicht. Gott ist wirklich gut. Wer sich zum Wurm macht, so hat Immanuel Kant gesagt, kann nachher nicht klagen, wenn er mit Füßen getreten wird. Wenn wir nicht mehr sind, als das, was der gottlose Mensch meint, im tiefsten Inneren. Nun, der Hauptmann, der seinen Freunden genau diktiert hat, was sie sagen sollen, lässt also mitteilen, sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Es scheint so, als wenn er dieses Diktat aus den ersten Seiten der Bibel abgelesen hat, wo jeweils steht, Gott sprach und es wurde. Sag ein Wort und es wird passieren und der wird gesund werden. Das war seine Überzeugung. Wenn Gott spricht, dann ist das mehr als Kommunikation. Wenn Gott spricht, dann ist das machtvoll. Ein Wort Gottes und es passiert etwas. Das ist Allmacht. Jesus steht vor dem stinkenden Grab seines Freundes Lazarus und er spricht vor diesem Grab, Lazarus, komm heraus. Überzeugt davon, wenn er nicht speziell Lazarus mit Namen gerufen hätte, alle Toten auf diesem Friedhof wären gleichzeitig aufgestanden und wären rausgekommen. So mächtig ist Gott. Und das Wort, das aus dem Mund von Jesus hervorgeht, dieser Befehl. Was liegt bei Ihnen im Sterben? Ist es Ihr Selbstwert? Ist es vielleicht Ihre Ehe, das, was mal harmonisch angefangen hat, das liegt irgendwie in Trümmern da und es ist längst nicht mehr so, wie es mal war und Sie leiden, das ganze Familienleben ist in Mitleidenschaft gezogen. Was liegt bei Ihnen im Sterben? Vielleicht Ihr Vertrauen zu Gott. Das einzig Notwendige ist, dass Gott ein Wort sagt. Voraussetzung für ein Wunder, von dem wir eben auch gesungen haben, ist ja nicht die körperliche Anwesenheit von Jesus. Ja, wenn Jesus heute leben würde, sagen vielleicht manche. Darauf kommt es ja gar nicht an. Gott sagt dir ein Wort, das über Raum und Zeit hinausgeht. Also sag ein Wort, sagt der Hauptmann, und er wird gesund werden. Und es geschieht. So ein Wort, so eine persönliche Zusage müsste man haben, sagst du vielleicht. Aber du hast so ein Wort. Damit meine ich die glaubwürdigen Zusagen in diesem Buch, von dem wir hier reden, in der Bibel, dem Wort Gottes. Durch Jesus Christus ist dieser Gott gnädig und durch den Glauben an Jesus bekommen wir Vergebung unserer Sünden, werden zu einem neuen Menschen, bekommen eine neue Identität, ewiges Leben als Gottes Kinder. Wenn du dieses Wort hast, dann hast du alles und dieses Wort trifft ein. Du musst es allerdings wie dieser Hauptmann mit Glauben verbinden. Sagen, ja, ich habe zwar noch meine Fragen, aber grundsätzlich möchte ich mich fallen lassen, ich möchte vertrauen. Das ist dieses biblische Glauben, dieser Begriff, der in der Bibel im Neuen Testament so oft vorkommt. Sprich ein Wort. Dass Jesus befiehlt und zum Leben erweckt, ist das Allergrößte. Er selber ist auferstanden, nachdem er am Kreuz für uns gestorben ist. In 2 Wochen ist Ostern, Karfreitag, Ostern. Unsere Sünden, unsere Leiden hat er am Kreuz auf sich genommen, hat unsere Entfremdung getragen und ist von allen verlassen worden. Das ist der Kern des Evangeliums, der guten Botschaft, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und lebt und dieses neue, dieses unauslöschliche, ewige Leben hervorbringt. So, ich komme zum Schluss. Ich verstehe was von Befehlen, sagt der Offizier. Ich sage zu einem Soldaten, geh hin, und er geht. Zu einem anderen, komm, und er kommt. Und zu meinem Sklaven sage ich, tu dies, und er tut es. So geht es beim Militär. Weiß nicht, wer hier, also in meiner Generation, da musste man noch zum Bund gehen. Heute ist das alles ein bisschen anders. Ich gebe dir einen guten Rat, sagt die Mutter zu ihrer Tochter. Wenn du einmal heiraten solltest, dann einen Soldaten. Denn der kann kochen, Betten machen, aufräumen, und er hat gelernt zu gehorchen. Gott hat von Anfang an gewollt, dass wir gehorchen. Ich sage ein Wort und es wird gemacht. Und so bist du, Jesus. Du sagst ein Wort und es geschieht. Glaubst du das? Ich wünsche dir so sehr, dass du diese Erfahrung machst, dieses Hauptmannes. Der letzte Satz ist ja dann so der selbstverständliche Schluss. Als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Kein Wort, ob der Hauptmann dann ein Fest gefeiert hat oder ob der Diener am gleichen Tag noch seine Arbeit wieder aufgenommen hat. Es reicht zu wissen, sie fanden den Diener gesund. Das gläubige Gebet des Hauptmannes ist erhört. Ich möchte Sie einladen, dieser Tage, dass wir zusammen beten, dass wir zu Jesus kommen. Und das, was uns beschäftigt, was mit unserer Identität, mit unserer Würde, mit der Schuld in unserem Leben zu tun, dass wir es vor Jesus bringen. Und dass wir ihn, den Retter, um Vergebung bitten. Jesus macht gesund. Er hilft dir zu einer gesunden Selbsteinschätzung. Er heilt dich von dieser Last der Sünde und er verleiht dir die Würde eines Gotteskindes. Ich möchte am Ende beten, ich möchte ein Gebet sprechen, dass Sie im zweiten Teil zu Ihrem Gebet machen können. Sie können das in der Stille Satz für Satz mitsprechen. Ich werde immer so eine kleine Pause lassen, und wenn Sie sich mit diesen Worten identifizieren können, dann beten Sie mit. Ich möchte sinngemäß beten, Herr Jesus, ich glaube, vielleicht zaghaft, aber ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung meiner Vergangenheit, meiner Schuld und meiner Sünde. Und lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Wenn das wahr ist, dass man diese neue Identität erlangen kann, dann will ich das haben. Mach einen neuen Menschen aus mir. Ich will dir nachfolgen, ich will dir dienen, ich will dir treu sein. Darum wird es in diesem Gebet gehen, und ich lade Sie ein, mitzubeten. Ich werde erst einiges so zu Jesus sagen, und dann kommt dieses zweite Gebet dran, dass Sie mitbeten können. Ich bitte Sie auf, vor Gott, dem großen, guten Gott, aufzustehen, und wir beten miteinander. Gott, danke, dass du gut bist, und danke, dass du voller Liebe bist, dass du diese Welt, jeden von uns, so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dieses ewige Leben, das beständige Leben, dieses göttliche Leben, das verleiht uns unsere Würde. Dann sind wir die, die wir in deinen Augen sein sollen. Und ich danke dir dafür, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die heute Abend hier sind, die das mal angenommen haben, die davon überzeugt sind, die diesen Weg mit dir gehen. Aber ich bete auch für die, die eingeladen worden sind und unsicher sind, vielleicht innerlich oder äußerlich in der letzten Reihe sitzen. Ich möchte beten, dass du Menschen begegnest, dass du heute Abend an ihre Herzenstür anklopfst, dass da Leute sind, die aufmachen und dich in ihr Leben hineinlassen. Danke, dass du dann alles verändern willst. Wenn sie wollen, können sie mitbeten. Danke, Herr Jesus, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Und ich habe gemerkt, dass ich dich brauche. Du siehst mein Versagen, meine Schuld und meine Sünde. Danke, dass du dafür am Kreuz gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Ich möchte beten, dass du den ersten Platz einnimmst in meinem Leben. Dass du das Sagen hast. Ich will dir nachfolgen. Du sollst mein Herr sein. Danke, dass du mir hilfst, als Christ treu zu bleiben. Und dass du mich als Kind Gottes annimmst und mir diese Würde verleihst.